Jetzt sitzen Sie hier heute und ich frage Sie, warum sind Sie eigentlich gekommen? Um den zweiten Teil der Predigt über die eucharistischen Reden zu hören bei Johannes 6? Vermutlich nicht. Haben Sie eine Sehnsucht in sich, hier zu sein? Was ist Ihre innere Motivation, Ihr Antrieb zu kommen? Jesus fragt, dass die Leute, die ihn da suchen, die waren gestern dabei bei der Brotvermehrung, also für Sie jetzt am letzten Sonntag. Und Sie haben eine ziemlich weite Reise zurückgelegt. Nicht nur, dass Sie rausgelaufen sind dort, wo die Brotvermehrung war, sondern Sie haben den ganzen See umrundet, um dann auf der anderen Seite in Kapernaum ein paar Stunden später wieder denselben Mann zu treffen. Was ist die Motivation? Was bringt die auf den Weg? Jesus fragt sie das und er gibt selbst die Antwort. Ihr lauft mir hinterher, weil ihr gestern von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wir sind alle Experten fürs Essen. Preisfrage, wenn ihr gestern Abend Brot esst, seid ihr heute immer noch satt? Nein, es kann sich also nicht um die physische Sättigung handeln. Es ist eine andere Form von Sättigung, die eingetreten ist und ich behaupte wahrscheinlich in den Früchten des Heiligen Geistes, die Leute hatten plötzlich einen Frieden im Herzen und eine Freude, die sie nicht erklären konnten. Hoffentlich auch eine Dankbarkeit. Und dieses Erleben von Frieden und Freude führt dazu, dass sie sich noch einen weiteren Tag frei nehmen. Haben wahrscheinlich auf dem Smartphone schnell ihren Arbeitgeber angerufen. Da ist nochmal der Jesus da. Ich muss heute nochmal fernbleiben von der Arbeit und auf die andere Seite vom See laufen. Klar, Jesus, kannst du jederzeit einen Tag frei nehmen. Und gehen dann zu ihm und hören ihn nochmal zu. Die Sehnsucht treibt dich hierher. Gilt das für euch auch? Hat euch die Sehnsucht hierher getrieben, die Routine, das Pflichtbewusstsein, die neue Beleuchtung vom Münster oder dass es hier kühler ist vielleicht als draußen oder dass der Herr Sokol schön Orgel spielt? Sehnsucht ist es, die die Menschen auf die Straße bringt. Im Gespräch dreht sich der Faden weiter und kommt dorthin, wo man es überhaupt nicht vermutet. Jesus sagt ihnen etwas, womit sie nicht gerechnet hatten. Er sagt ihnen, müht euch nicht für das Falsche ab. Er setzt also voraus, dass Leute, wenn sie ihrer Sehnsucht nachgehen, bereit sind, dafür eine Investition zu tun, was zu investieren, sich zu engagieren, aber bitteschön nicht für nichtige Ziele, sondern für bleibende Ziele. Ich will jetzt nicht predigen über die Nichtigkeit von materiellen Dingen, das ist nicht der Gegenstand heute, es geht ja um Eucharistie. Aber wenn Jesus davon spricht, du musst dich anstrengen für was, und in der Gegenfrage kommt auch, was müssen wir denn tun, um uns anzustrengen für die Werke Gottes? Das ist dasselbe griechische Wort, das wird in der Übersetzung nicht so deutlich. Es geht also um sich anzustrengen für ein großes Ziel. Da gibt Jesus wieder eine Antwort, die ich nicht erwartet hätte und ihr wahrscheinlich auch nicht. Er sagt, wenn du dich anstrengen willst für Gott, dann glaub an mich. Hä? Logisch? Also, wenn du dich anstrengen willst für ein geistliches Ziel, dann glaub an mich. Streng dich nur an und glaub an mich! Macht natürlich keinen Sinn. Ich kann ja Glaube nicht erzwingen. Glaube ist eine Gnade, ist ein Geschenk Gottes. Ob jemand zum Glauben kommt oder nicht, habe ich nicht in der Hand. Oder habt ihr es euch erzwungen? Hand aufs Herz. Wer hat heute hier den Glauben erzwungen? Niemand, oder? Ist mir ein Geschenk geworden. Bei mir zumindest war es so. Ich weiß auch noch ziemlich genau, wie alt ich war und wo das ungefähr so passiert ist. Hat Glaube was mit sich anstrengen zu tun, mit sich bemühen zu tun? Auf jeden Fall gehören zum christlichen Glauben, auch in unserer katholischen Variante, eine Reihe von Dingen, die ich als Übung bezeichnen würde. Also ich übe mich in einen gewissen Wochenrhythmus ein. Immer mehr Menschen haben das nicht von zu Hause, aus ihrer Kindheit, aus ihrem Elternhaus, sondern fangen irgendwann später damit an. Dass halt der Sonntag nicht ist wie der Rest der Woche, dass der Freitag nicht ist wie der Rest der Woche. Ich heilige die Woche in einem gewissen Rhythmus. Auch das Jahr hat seinen Rhythmus. Manche Phasen sind anders als andere. Vielleicht auch die Art und Weise, wie ich Feste in meiner Familie feiere. Es gab, sagte man mir, Familien, wo der Namenstag wichtiger war als der Geburtstag. Auch das wäre ja eine Entscheidung, die ich treffen könnte. Ab sofort feiere ich meinen Namenstag wichtiger als meinen Geburtstag. Übungen. Gestern hatte ich auch den zweiten Einführungskurs in das kontemplative Gebet, also das Stillsitzen, das nicht-gegenständliche Gebet. Da waren Menschen da, die bereit waren, 4 Stunden zu üben. Das ist anstrengend. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend es ist, da still zu sitzen und nicht rumzuzappeln, um seine Gedanken auch ein bisschen in der Spur zu halten. Und wenn ich das möchte, auf diesem kontemplativen Weg weiterzugehen, muss ich üben, und zwar täglich, mindestens 20 Minuten am Morgen. Ansonsten geht das nicht. Merkwürdig, sich anzustrengen, um zu glauben. Ich will 2 Punkte herausarbeiten, die mit der Brotrede und mit der Eucharistie zu tun haben. Das eine ist die ganz normale Kommunion, der Empfang des Leibes Christi in jeder Messe. Hat nicht viel mit Einüben zu tun. Das gibt es ja ziemlich billig, oder? Also es reicht ja, nachdem der Pater Ralf immer so lange predigt, reicht es ja, wenn ich irgendwie so um 19.50 Uhr oder so komme am Sonntagabend, reihe mich in die Schlange ein, hol mir meinen Keks und gehe wieder nach Hause. Einfach, oder? Keine große Voraussetzung. Früher hat man da irgendwie riesen Bohai rausgemacht, hat man gesagt, du musst vorher beichten gehen, wenn du zur Heiligen Kommunion gehen willst. Du musst dich irgendwie angemessen anziehen, weil du ja deinem Herrn und König begegnest. Nicht irgendwie mit irgendeinem Hemd und irgendeiner kurzen Hose, sondern wie du auch zu einem König gehen würdest. Du begegnest dem Herrn der Welt, nicht irgendwie dahergelaufen. Und dann hättest du das eucharistische Fasten berücksichtigen müssen und hättest rechtzeitig da sein müssen, hättest Sehnsucht und Reue erwecken müssen und dann auch Kommuniongebete auswendig gelernt. Wer von euch kann ein Kommuniongebet? Das war mal so. Komische Zeiten früher. Das Bild der Kommunion des letzten Abendmahles ist erstaunlicherweise noch in der Gesellschaft drin. Sie kennen mich ja ein bisschen. Ich bin jetzt keiner, der so viel von allgemeinem Wissen über das Christentum erwartet. Ich denke nicht mehr, dass die Leute, die draußen auf der Straße rumlaufen, wissen, wie eine Kirche von innen ausschaut oder gar ein geistliches Leben haben. Und umso überraschter war ich, dass bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris das Abendmahl plötzlich eine Rolle spielte. Also die hatten vorausgesetzt, dass es eine Ikone gibt, das ikonisch, das Icon, das Bild des letzten Abendmahls von Leonardo da Vinci. Weil wenn ich etwas parodiere, setze ich ja voraus, dass die Leute das im Kopf haben. Kollektives Gedächtnis der Eucharistie. Ist euch das bewusst? Bei all den Menschen, die bei uns auf der Straße rennen, aus aller Herren Länder, bei den allerwenigen Kindern, die überhaupt noch religiös erzogen werden, dass ich bei einer Sportmassenveranstaltung ein religiöses Bild benutze, weil ich davon ausgehe, dass die Leute das kennen. Und die haben es genommen, weil sie Vielfalt darstellen wollten und dachten, die Vielfalt stelle ich dadurch dar, dass ich einfach nur transsexuelle Menschen abbilde. Das ist vielfältig. Jesus hätte gesagt, das ist nicht wirklich vielfältig. Also vielfältig wäre, wenn ihr auch Gegner dieses Lebensentwurfs an selben Tisch setzt. Wenn auch Leute dabei sind, die ganz anderer Meinung sind. Und wenn du an das letzte Abendmahl, an die Tafel von Jesus guckst, fällt dir auch auf, dass das ein ziemlich bunter Haufen war. Okay, das waren alles Männer, alles Juden, ja, aber Da hatten wir einen Berufsterroristen dabei, Simon den Zeloten. Wir hatten einen Kollaborateur und Volksverächter dabei, den Zöllner Matthäus. Wir hatten Leute dabei, die nicht an ihren Heiland so richtig geglaubt waren, weil sie aus derselben Sippe waren und nicht dachten, dass ihr Cousin irgendwie der große Wundertäter ist, Judas Thaddäus, bis hin zu jemandem, der einer ganz anderen Linie verpflichtet war und überhaupt nicht einverstanden war mit dem gewaltfreien Kurs Jesu Christi, Judas von Iskariot. All die Leute hält Jesus an seinem Abendmahlstisch zusammen. Die Vielfalt von Jesus Christus ist eine versöhnte Vielfalt. Und damit tut sich unsere Zeit extrem schwer, auszuhalten, dass Menschen eine andere Meinung haben als ich und mit diesen Leuten auch noch am selben Tisch zu sitzen. Wenn ihr davor geht zur Kommunion, denkt ihr, dass hier im Kirchenschiff Leute sind, die ganz andere Meinung sind als ihr? Mit denen ihr euch auf der Straße anschreien würdet wegen ihrer absurden politischen oder gesellschaftspolitischen Haltungen? Versöhnte Vielfalt in diesem Bild des Abendmahls. Das ist die Kommunion, das eine. Das andere ist die Anbetung der Eucharistie. Haben wir im Westen? Ja, im Osten nicht. Die Orthodoxen sagen, die Eucharistie ist zum Essen da. Brot ist zum Essen da, nicht zum Anschauen. Und das ist nicht so einfach wie die Kommunion. Es geht nicht so mühelos im Vorbeigehen, wenn ich reinkommen möchte, dass Jesus Christus wirklich gegenwärtig ist, dann kostet mich das Zeit. Ich muss hier an einem anderen, weiteren Zeitpunkt die Woche in die Kirche gehen, zum Beispiel drüben nach St. Moritz am Nachmittag. Ich muss mich da disziplinieren. Ich muss da erstmal zur Ruhe kommen, alles ausschalten und auch mindestens mal eine halbe Stunde aushalten. Mühevoll. Erinnert ihr euch, als Jesus sagte, wenn ihr zum Glauben an mich kommen wollt, dann müsst ihr euch anstrengen? Kann das was zu tun haben mit eucharistischer Anbetung? Das ist übrigens ein sehr emotionales Thema, auch in dieser Pfarrei. Wisst ihr das? Es gibt nicht wenige Leute aus der Sonntags-Mess-Community, die sich darüber aufregen, dass werktags in der anderen Kirche unserer Pfarrei in Moritz einzelne Leute stundenweise da rumsitzen, die eigentlich gar nicht zur Sonntags-Mess-Community gehören. Eigentlich könnten die sagen, kümmert mich doch nicht, was unter der Woche passiert, ich gehe da sowieso nicht hin. Nee, das ist ein Politikum. Jesus spricht von einem Zeichen, denn die Jünger fordern ihn ja auf. Also wenn das stimmt, was du sagst, dass du in diesem Brot gegenwärtig, ewiges Leben und so, dass wir glauben sollen an dich, dann was für ein Zeichen schenkst du uns? Ich möchte mit euch ein Zeichen teilen, das passiert ist in Paris. Da kann man auch verschiedener Meinung sein. Ich habe jetzt hier keine Deutungshoheit, aber ich fand es trotzdem ein Gänsehautmoment. Während der Eröffnungsfeier, auch als diese Abendmahlszene nachgespielt wurde, die ja hohe Wellen geschlagen hat, fiel der Strom aus in Paris. Plötzlich die ganze Stadt stockdunkel. Habt ihr es gesehen? Die ganze Stadt? Nicht die ganze Stadt. Ein einzelner Berg, der Berg unserer lieben Frau, Montmartre, blieb hell erleuchtet in einem Häusermeer, das schwarz war. Dieser Ort, Montmartre, ist dem heiligsten Herzen Jesu geweiht, die Kirche Sacré-Cœur. Und in der Kirche Sacré-Cœur gibt es eine ewige eucharistische Anbetung. Ich habe es vorhin nachgelesen, seit 1885. Ist was, oder? 1885 sind, wenn ich jetzt nicht ganz falsch rechne, 139 Jahre. Ich habe eine weltweit übertragene, einem Milliardenpublikum zugängliche Eröffnungsfeier, wo religiöse Bilder parodiert werden und plötzlich leuchtet aus der schwarzen Stadt heraus die Kirche des Herzen Jesus, wo seit 139 Jahren Tag und Nacht die Eucharistie angebetet wird. Was meint ihr dazu? Ich bitte, das zu Hause kontrovers zu diskutieren, ob das jetzt ein Zeichen Gottes ist oder nicht. Es ist ja alles frei zur Diskussion gestellt. Mich hat es sehr berührt und ich wollte das heute mit euch teilen. Die Jünger fordern ein Zeichen. Welches Zeichen gibst du uns, dass das mit der Eucharistie stimmt? Und ihr bekommt ein Zeichen, nach dem ihr gar nicht gefragt habt. Ist das toll? Mich fasziniert das. Ich komme zum Schluss. Welche Ergebnisse, welche Lehren sind jetzt in diesem kleinen Abschnitt aus der Brotrede enthalten gewesen? Noch vor der Brotrede, pardon. Auf jeden Fall kann man sich Gedanken machen, ob ich zur Eucharistiefeier eine Vorbereitung brauche. Ist es früher vielleicht doch nicht so ganz blöd gewesen, dass Beichte und Kommunion zusammenhängen? Dass ich achten sollte, was ich anziehe, um zur Audienz des Königs zu gehen, dass ich das eucharistische Fasten einhalte, dass ich Zeit des Gebets mitnehme, davor und danach. Denk mal drüber nach. Ist es sinnvoll, ein zweiter Punkt, dass ich mich in diese Sehnsucht nach Jesus hineindenke? Die Jünger sind ihm nachgelaufen, die Volksmesse vom einen Ende des Sees zum anderen, weil sie in ihrem Herzen diesen Frieden und diese Freude gespürt haben. Wäre das nicht eine schöne Vorbereitung, immer wieder mal dran zu denken, wo habe ich diesen Frieden der Eucharistie schon gespürt? Und dann komme ich auch zu dem, was Eucharistie heißt, Danksagung. Habe ich Friede, Freude, Dankbarkeit in mir gespürt? Diese Sehnsucht neu erwecken. Denk mal drüber nach, ob Anbetung was für dich ist, um die Majestät Gottes in dieser Hostie zu spüren, das helle leuchtete Zeichen über der dunklen Stadt. Auch in Ingolstadt wäre es schön, wenn es ein helles Zeichen über dem Dunkel unserer Tage gäbe. Und ein viertes, denke daran, dass Jesus an seinem Tisch eine Einheit herstellt, die versöhnt ist in ihrer Vielheit. Das sind nicht nur Gleichgeschaltete, anders Aussehende da, sondern das sind wirklich Leute zusammen, die sich ansonsten nicht vertragen würden. Hat das in meinem Herzen auch Platz, was Gemeinde ausmacht? Dann sind wir beim Fazit nämlich von Paulus. Legt euren alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an. Lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Eucharistie, die Gegenwart des Herrn, will mich verwandeln. Und wenn ihr merkt, dass eure Haltungen sich verändern, dann kommt die Eucharistie bei euch an. Amen.